Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine Oper über einen NSU-Mord, historisch belastete Architektur und ein Tanzexperiment sind heute unsere Themen. Außerdem klären wir, ob der Taktstock ein Machtinstrument ist. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Zuerst aber widmen wir uns einem, wie es immer hieß, legendären Verleger, Jörg Schröder. Die Legende geht nicht nur auf den von ihm gegründeten Merz Verlag zurück, auf dessen Programm und das knallgelbe Design, sondern auch auf die Direktheit Schröders, auch auf sein Finanzierungsmodell für die von ihm protegierten Autoren. Jörg Schröder verlegte nämlich ebenfalls Pornografisches, denn das brachte Geld. Und damit konnten die Bücher unbekannter Autoren bezahlt werden. Gute Literatur muss abgeschafft werden, das heißt, was wir immer so unter guter Literatur verstanden haben, so Schröder bei der Gründung des Merz Verlags 1969. Gestern ist der Verleger und Autor Jörg Schröder im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Einer, der sagt, er habe viel von Schröder gelernt, ist Jörg Sundermeier, selbst Verleger und Gründer des Verbrecherverlags. Ich habe ihn gefragt, was war denn das Wichtigste, was Sie von Jörg Schröder gelernt haben?
Interessanterweise das Schreiben, also Verfassen von Literatur und das Verlegen von Texten nicht alles ist und dass das niemals umfassend sein kann. Und er hat ja immer gesprochen von einem erweiterten Verlegertum, das er zusammen viele Jahre mit seiner Frau Barbara Kalender gelebt hat, was bedeutet, dass er immer sozusagen ganze Umfelder mitgedacht hat. Das war zum Beispiel die Wahl seiner Wohnorte, dass er zwischendurch dann eben aufs Land gezogen ist. Am Ende ist er wieder zurück an seinen Geburtsort Berlin gegangen. Dass er auch diverse Scherze sich erlaubt hat. Dass er zum Beispiel die Bismarck Media gegründet hat, zu der Zeit, wo er sehr viel Geld hatte, deren einziges Ziel war, keine Geschäfte zu tätigen. Schröder war immer jemand, der auch dann sozusagen sich zurücklehnen konnte, der dann zu mir gesagt hat, Jörg, komm jetzt mal aus dem Betrieb raus. Lass uns über andere Dinge reden und so. Und das war einfach beeindruckend, weil er gleichzeitig trotzdem selbst eben noch im hohen Alter nicht mehr selbst verlegerisch tätig im eigentlichen Sinne immer gleichzeitig der Verleger war.
Jörg Schröder hat ja den Verlag, für den er berühmt war, den Merz Verlag 1969 gegründet in einer hochpolitischen Zeit. Was hat er denn mit seiner Arbeit vielleicht an die Oberfläche befördert, was vorher unterm Teppich war?
Sicherlich hat er die sogenannte neue amerikanische Szene, es gab das Buch Assets, das Rolf-Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Regula rausgegeben haben, in dem sie eben lauter neue amerikanische Autoren vorgestellt haben, unter anderem Charles Bukowski, Ron Padgett. Auch Andy Warhol hatte einige Beiträge drin und das in seiner Gestaltung, die Jörg Schröder zu verantworten hatte, so extraordinär ist, dass das Buch bis heute sozusagen ein Gesamtkunstwerk ist. Die Aufmerksamkeit für diese Art von Literatur, die sich eben mit dem Alltag, auch mit den Alltagsmythen beschäftigt, die sichtbar zu machen. Und dann tatsächlich, muss man sagen, war er auch einer der ersten, die amerikanische Postmoderne nach Deutschland gebracht haben und eben auch das Reflektieren über eine Moderne nach der Moderne. Er war da sehr früh am Puls der Zeit.
Aber er war weniger der Theoretiker, er war eher der Typ fürs Saftige, oder?
Ich glaube, er hatte das abgelehnt, als Theoretiker bezeichnet zu werden. Er war auch jemand, der den Denker in seinem Studierzimmer bis zu einem gewissen Grad verachtet hat. Gleichzeitig war er aber eben ein tiefer Denker und jemand, der sehr schön sozusagen bei aller Schnoddrigkeit sehr durchdachte damit verbinden konnte. Aber er war nicht jemand, der, wie dann beispielsweise die Kollegen vom Merver Verlag oder sowas, Theorie und das wilde Denken verlegt haben. Das war weniger seins, obschon er eben auch sozusagen ein wilder Denker war.
Sein Schreiben, er war ja eben auch Autor, hatte ja durchaus etwas mit Offenbarung zu tun. Also sein diktierter Roman Siegfried gilt als Kultbuch. Warum?
Weil er unglaublich offen war in seiner Art, auch in der neuesten Ausgabe des Siegfried, die zu seinem 80. Geburtstag erschien, haben sie zu tun mit einem Buch, das sehr, sehr viele Schwärzungen beinhaltet, weil er eben tatsächlich immer darauf bestanden hat, wie man so schön sagt, Ross und Reiter zu nennen. Er war darin sehr konsequent. Wir haben ja auch ein Buch mit ihm gemacht und mit Barbara Kalender. Und da mussten wir schon an der einen oder anderen Stelle sagen, das sehen wir persönlichkeitsrechtlich schwierig. Dann hat man sich zwar auf etwas geeinigt, aber es ging immer darum, im Grunde so zu erzählen, wie wir alle erzählen, nämlich persönlich und nicht immer sachlich. Und es gibt ein Motto von ihm, das ist immer radikal, niemals konsequent, was ja auch ganz viel sagt, sowohl über sein politisches Selbstverständnis, über sein menschliches Selbstverständnis, auch über sein männliches Selbstverständnis, wo ich mich jetzt gerade so versprochen habe. Und der zum Beispiel eben auch gesagt hat, heute hätte er diese pornografischen Bücher in der Form so wahrscheinlich nicht mehr verlegt, weil ihm das Frauenbild nicht mehr gefiel, das darin propagiert wurde.
Jörg Sundermeier, Gründer des Verbrecherverlags, zum Tod des Verlegers Jörg Schröder, der gestern im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Am 6. April 2006 wurde der 21-jährige Halit Yozgat in einem Internetcafé erschossen. Ein Mord, der vom sogenannten NSU verübt wurde. Der Fall hat auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil während der Tat ein Mann vom Verfassungsschutz in diesem Internetcafé saß, der später behauptete, weder die Schüsse gehört noch die Leiche von Halit Yozgat gesehen zu haben. Das Künstler- und Recherchekollektiv Forensic Architecture hat 2017 in einer Recherche allerdings nachgewiesen, dass die Aussage des Verfassungsschutzmannes nicht stimmen kann. Auf dieser Recherche wiederum basiert nun eine Oper des australischen Komponisten Ben Frost und der Schriftstellerin Daniela Danz, der Mordfall Halit Yozgat. Eigentlich hätte sie in Hannover und beim Holland-Festival zur Aufführung kommen sollen, was wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Dafür gibt es jetzt einen Film, den mein Kollege Michael Struck-Schlohn gesehen hat, der aber nicht einfach eine verfilmte Inszenierung ist, oder?
Nein, ich finde, man hat sich da sehr kreativ aus diesem Dilemma, dem Corona-Dilemma, herausgewunden, indem man gesagt hat, okay, wir nehmen den jetzigen Probenstand. Man hat ja wieder angefangen im Mai zu proben, dieses Stück. Und wir versuchen daraus sozusagen einen Work in Progress zu machen. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Film gesehen habe, das Ganze dauert 2 Stunden, also ein relativ langer Film, länger als heute die erlaubten Opernaufführungen selber. Am Ende ist man doch sehr berührt und fast auch erschüttert aus dieser Mischung aus Theater auf dem Theater, Work in Progress und auch aus einer Dringlichkeit, die eben vom Stoff gegeben wird.
Das, was Forensic Architecture gemacht haben, war ja ein Reenactment. Sie haben im Prinzip alles nachgestellt, also naturgetreu nachgestellt, um herauszufinden, was da passiert ist. Das hört sich an, als ob das geeignet wäre für Dokumentartheater. Wäre das nicht im Theater besser aufgehoben dann? Also was kann die Musik dem hinzufügen?
Ja, ich meine, der Clou dieses Falls Halit Yozgat ist, dass man im Grunde nicht weiß, wer war es eigentlich? War es dieser Verfassungsschutzmann Andreas Temme oder war es eben einer von Bönhardt und Mundlos oder Zschäpe, also dieses Trio des NSU? Das heißt, es bleibt offen und damit spielt der Komponist Ben Frost, auch der übrigens in Reykjavik lebt, also er ist in Australien ein bisschen näher gekommen, diese Reykjavik, die Stimmung der Mythen und einer bestimmten Art von Popmusik, die legt auch über dieses ganze Stück ein spezielles Parfum. Und er hat sich gesagt, wenn wir nicht wissen, wer es war, dann ist die Realität, und das ist auch inspiriert von dem Film Rashomon von Kurosawa, also da spielen viele kulturelle Dinge mit rein, dann ist die Realität mehrfach deuten einfach. Und er lässt sein Stück, es gibt verschiedene Personen, die tatsächlich anwesend waren. Das waren ein paar türkischstämmige Leute, eine Frau, die sich mit dem deutschen Leben arrangiert hat. Dann gibt es eben den Temme, den Verfassungsschutzmann, es gibt Halit und noch ein paar Leute. Und dieses Miteinander wird mehrfach durchgespielt, insgesamt 6-mal in der Oper. Zwischendurch schütteln sich die Leute und machen sich locker und zwischendurch wird auch das Bühnenbild immer weiter abgebaut, bis am Ende nur noch diese Fläche da ist, 77 Quadratmeter. Das heißt also, das Durchspielen, aber trotzdem eine Dynamik entfalten, entwickeln, das ist die große Kunst eigentlich dieses Stücks, eigentlich, dass man am Ende des 6. Teils einen ganz besonderen Schluss hat.
Und hört man dieses Dynamische oder das Mythische, was Sie eben angesprochen haben, auch in der Musik?
Ja, also Ben Frost ist sehr beeinflusst von Heavy-Metal-Musik und ich glaube vor allem das Rhythmische.
Ist nicht so typisch für die Oper.
Ja, ich glaube, die Oper ist mittlerweile offener geworden, einfach auch für solche Stile. Wir hören uns mal den Beginn des 3. Teils an. Ja. 5:05, so fängt es immer wieder an. Und hier merkt man dieses Bedrohliche, diesen Herzschlag, der da drunter liegt. Und diese Atmosphäre, auch diese Musik, verändert sich mit der Zeit. Also Ben Frost komponiert 6-mal sozusagen die gleiche Szene. Die Sänger wechseln immer wieder, die Darsteller. Also Frauen singen auch mal Männer und umgekehrt. Und am Ende tauchen noch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es ist ja ein Streaming und keine Opernaufführung. Am Ende tauchen dann so Art Wintersoldaten, Yetis oder was das auch immer ist. Und das ist natürlich die Personifizierung des Rechtsradikalismus, der von außen kommt, der die Leute allmählich ihre Persönlichkeit austreibt. Es fängt an zu schneien, ein bisschen Pathos ist eben auch dabei in dieser Aufführung. Und am Ende liegt nur noch der tote Halid Yozgat, eben in diesem Fall eine Frau auf einer sich drehenden Bühne unter dem Schnee. Also ein sehr pathetischer, aber auch sehr berührender Schluss.
Michael Struck-Schlohn über den Film zur Oper Der Mordfall Halid Yozgat, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant aufgeführt werden kann, die jetzt aber als Film zu sehen ist, unter anderem morgen Abend auf der Seite der Oper Hannover. Auch beim Tanz sind die Bedingungen natürlich andere. Auch hier müssen neue Möglichkeiten überlegt werden. Jacopo Godani, künstlerischer Direktor und Choreograf der Dresden Frankfurt Dance Company, hat mit seinen Tänzerinnen und Tänzern das Stück Selflessness, Selbstlosigkeit, entwickelt. Eine Antwort auf Frust und Abriegelung durch Kontaktsperren in der Corona-Krise, heißt es in der Ankündigung. Frage an unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die sich das Ergebnis heute im Bockenheimer Depot in Frankfurt anschauen konnte. Was ist das denn für eine Antwort?
Tja, also literarisch oder dramaturgisch unterlegt ist diese Antwort kaum. Und insofern wird man auch etwas ratlos zurückgelassen. Man muss sagen, das, was die Tänzer da zeigen, soll ja angeblich basieren auf dem, was sie zu Hause während des Lockdown erarbeitet haben. Und auch die wilden, bunten Kostüme, die die anhaben, die Stoffe, in die sie sich gewickelt haben, das soll alles aus heimischem Fundus stammen. Es sieht ein bisschen nach Volkshochschule aus. Also wobei das jetzt nichts gegen die Volkshochschule heißt, ja, aber es sieht ein bisschen aus wie der alte Fundus der komischen Oper und wir sind dort einkaufen gegangen und haben uns irgendwie bunt zurecht gemacht. Angeblich soll es gegen das Schöne, den schönen Schein des Instagram irgendwie da sein, aber man hört eigentlich nur, während die Tänzer statisch in einem Rechteck angeordnet sind, in gebührendem Abstand voneinander, wie sie so kleine Grunzlaute und Quietschlaute machen. Das soll alles ein bisschen unheimlich sein. Und sie bewegen sich eigentlich sehr wenig. Viele von ihnen haben so verlängerte Extremitäten. Die Füße sind so komisch gepolstert und umwickelt und so. Das ist ein bisschen eigenartig. Aber mehr passiert eigentlich nicht.
Jetzt wäre das ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, in diesen 3 Monaten, in denen wir alle ja auch ein bisschen zur Bewegungslosigkeit verdammt waren, darauf eine künstlerische Antwort, wie es ja eben auch heißt, zu finden. Also Ziel verfehlt?
Ja, das muss ich wirklich leider sagen. Also man hätte so viel machen können aus diesem, wir tanzen alle auf der Stelle und mit Abstand und sehen uns vielleicht gar nicht, sondern stehen mit den Rücken zueinander. Da hätte man so viel auch synchron, unisono, man hätte viel mehr improvisieren können. Es hätte ja einen auch niemand gezwungen, die Tänzer jetzt auch noch zu verstecken. Und ich verstehe auch nicht richtig, also wenn man jetzt so wie wir 3 Monate lang nicht mehr in einer Aufführung war, und ich weiß es wirklich noch ganz genau, es war der 12. März in Berlin im Radialsystem, dass ich zuletzt in einer Aufführung saß, und dann kommt man mit so großer Freude dahin und man freut sich darauf, dass die Tänzer Sachen machen, die man selber nicht kann und die überraschend sind. Und man freut sich auf das Gefühl, unter Zuschauern zu sein, gemeinsam etwas zu erleben mit den Künstlern. Und ich muss sagen, das war so unheimlich, reinzukommen in dieses große ehemalige Straßenbahndepot, dieses Bockenheimer Depot, wo ja die Dresden Frankfurt Dance Company in Frankfurt eben aufführt, weil es gab sofort einen Stau zu Anfang. Es gab zwar nur 46 Zuschauer in dieser riesigen Halle und eben nur diese 16 Tänzer, aber natürlich, alle kommen rein, es ist zappenduster da, nur die Tänzer sind so von oben beleuchtet, aber auch ganz dämmerig. So, wie reagiert man, wenn man 3 Monate nicht in einem dunklen Raum war? Ja, man kommt rein, bleibt stehen und denkt, okay, und jetzt? Wo darf ich jetzt hingehen? Wie darf ich mich hier verhalten? Was machen die da? Geben die mir Anhaltspunkte, was ich machen kann? Und ich fand es ganz unheimlich, unheimlicher als in einem großen Supermarkt im Moment einzukaufen.
Es wird ja im Moment viel über Frankfurt als Bühnenstadt eben auch gesprochen. Also Oper und Schauspiel bekommen ein neues Haus. Ich höre da so ein bisschen raus aus dem, was Sie sagen, dass der Tanz da auch vielleicht seine Möglichkeit verfehlt hat, zu zeigen, Frankfurt ist eben auch eine Stadt des Tanzes.
Ja, ich finde, das bleibt wirklich ganz traurig unter den Möglichkeiten des zeitgenössischen Tanzes. Und ich muss auch sagen, in einer solchen Situation würde man wirklich mehr erwarten. Das eine ist, dass man als Zuschauer, als großes Publikum so mit Freude zurückkommt und dann mit diesen komischen, kleinen, improvisierten Sachen so ein bisschen abgespeist wird. Das andere ist, die Situation in Frankfurt ist ja wirklich dramatisch. Wir haben zwei Häuser, das Opernhaus und das Schauspielhaus, die technisch komplett marode sind und die, wie es aussieht, am besten wirklich beide neu gebaut werden. Im Moment wird diskutiert, eventuell an zwei verschiedenen Standorten, aber doch Innenstadt. Also vielleicht wird man versuchen, viel von dem Opernhaus zu erhalten und das Schauspiel ein Stück weit zu verlagern in so ein ehemaliges Sparkassenareal an der Neuen Mainzer Straße. Aber nirgends in diesen Planungen taucht der Tanz auf. Und ich finde, es muss ein Choreograf in dieser Stadt, muss ein Statement setzen und muss sagen, schaut euch das an, das möchte niemand verpassen. Und wir gehören in dieses Haus, das ehemals ein Dreispartentheater war.
Wiebke Hüster über die Performance-Installation Selflessness der Dresden-Frankfurt Dance Company zu sehen im Bockenheimer Depot in Frankfurt, Ende Juni dann auch in Dresden. Sprechen wir über den Taktstock. Braucht die Dirigentin oder der Dirigent wirklich so ein Stäbchen? Ist es vielleicht sogar ein Machtinstrument?
Endlich mal erklärt.
Fragen wir unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Sie gehen ständig für uns in die Oper oder ins Konzert. Ist die Macht mit dem, der den Stock hat?
Das kann man und muss man schon so sagen. Es ist ja auch eigentlich klar, dass es einen Anführer oder eine Anführerin im Orchester geben muss. Und die meisten benutzen nun mal eben diesen berühmten Taktstock. Man fragt sich natürlich oder fragt sich vielleicht nicht, weil man es als selbstverständlich erstmal ansieht, woher kommt eigentlich dieses Teil? Seit wann gibt es das? Und wenn man da ein bisschen in die Historie schaut, kann man feststellen, dass es im Barock etwa bei den großen Opern große Stäbe gab, die dann aber eher gestampft wurden als fein bewegt, wie das heute der Fall ist. Und genau vor 200 Jahren, so ist zumindest eine Vermutung, hat der Komponist und Dirigent Louis Spohr erstmals mit einem Holzstab dirigiert und daraus leiten sich die heutigen Taktstöcke ab.
Jetzt benutzt ja nicht jeder Dirigent einen Taktstock. Oft genug sieht man auch Dirigentinnen und Dirigenten, die eben keinen benutzen. Gibt es eine Erklärung dafür, warum die einen den Taktstock benutzen, die anderen nicht?
Das ist tatsächlich reine Geschmackssache und was einem auch mehr liegt, wie man sich besser ausdrücken kann, wenn man da vorne am Pult steht. Es gibt große Beispiele wie Pierre Boulez etwa, der eine so ganz konkrete, fast minimalistische Zeichengebung, Formsprache mit den Händen hatte, dass das Orchester genau wusste, was es machen soll. Der konnte dann auch wirklich alle Orchestergruppen mit seinen Fingern ganz genau ansprechen. Das ist eine große, große Kunst. Andere brauchen eben diesen Taktstock, genauso wie es sehr unterschiedlich ist, ob man jetzt große ausladende Bewegungen macht, ob man mit der Musik dirigiert, sich hineinfallen lässt, ob man ein bisschen zu schnell oder zu langsam ist, vielleicht ganz bewusst, wenn das Orchester das weiß, das kennt ja in der Regel die Partitur, dann geht das auch in Ordnung. Letztendlich ist das eine total subjektive Geschichte und es muss auch dieses Gerät, diese Art von Meta-Instrument, der Taktstock, muss auch genau natürlich angepasst werden. Also selbst die Länge und ein bisschen sogar auch die Breite ist unterschiedlich je nach Träger, Trägerin.
Was bevorzugen denn eigentlich die Musiker im Orchester?
Das wiederum ist auch unterschiedlich. Ich glaube, die Musiker im Orchester, denen geht es vor allen Dingen darum, dass da kein, ja, salopp formuliert, Machthansel ist, der eben mit großen, großen drohenden Taktstockbewegungen ihnen Angst macht oder sie da schilt, sondern es geht ja darum, auch um die Frage, ob das jetzt ein Machtinstrument ist und vielleicht überholt ist. Ich würde sagen, ein Machtinstrument ist es zunächst mal schon, aber es geht darum für den Dirigenten, dass er Macht zur Autorität wandelt und letztendlich ist das der Kern des Ganzen. Die Autorität des Dirigenten, die Übertragung seiner Klangvorstellungen auf die Musikerinnen und Musiker, das ist letztendlich das Entscheidende. Und da braucht er eben einen Taktstock nur bedingt. Das kann er eben auch machen, wenn er das mit den Händen, mit einer guten Zeichengebung hinbekommt.
Gibt es denn eigentlich persönliche Ausdrucksformen in Sachen Taktstock? Oder haben Frauen zum Beispiel den Taktstock irgendwie umgedeutet?
Ja, man denkt natürlich daran, da könnte man auch jetzt noch ein weites Feld beschreiten, psychoanalytisch, der Taktstock als Phallus vielleicht und die wenigen Dirigentinnen in einer Männerwelt, Punkt, Punkt, Punkt. Also darüber lässt sich trefflich diskutieren und vielleicht durchaus auch mit Substanz, gar nicht mal nur ironisch diskutieren. Die Ausdrucksweise eines Dirigenten, einer Dirigentin äußert sich normalerweise nicht im Taktstock, ja auch nicht so sehr in der Kleidung. Das ist ja vor allen Dingen bei den Herren der Schöpfung sehr, sehr normiert. Da gibt es eben die üblichen Fracks oder es gibt auch mal einen Morning Cut allenfalls. Aber es gibt einen Dirigenten, den wir alle kennen und manche, nur manche lieben, nämlich Valery Gergiev. Der dirigiert seit einiger Zeit mal mit einem Bleistift, mal mit einem Zahnstocher. Und das ist bei den Musikerinnen und Musikern, wie man hört, nicht so beliebt. Wobei auch ohne Taktstock oder Zahnstocher oder Bleistift ist die Zeichengebung von Gergiev, vorsichtig formuliert, ein bisschen unpräzise.
Endlich mal erklärt, der Taktstock als Machtinstrument hat ausgedient, sagt Jörn Florian Fuchs. Die Diskussion um die Polizeistation, zu der das Geburtshaus Hitlers im österreichischen Braunau umgebaut werden soll, die hat mal wieder gezeigt, dass der Umgang mit dem architektonischen Erbe des Nationalsozialismus schwierig bleibt. Das gilt auch für ein Gebäudeensemble am Bogensee, etwa 30 Kilometer nördlich von Berlin. Da steht zum einen die Villa von Josef Goebbels. Dort schrieb er unter anderem seine Brandrede vom totalen Krieg und empfing Schauspielerinnen und NS-Funktionäre. Zum anderen baute die DDR daneben nach dem Zweiten Weltkrieg die FDJ-Hochschule, eine Kaderschmiede mit mehreren repräsentativen Gebäuden. Beides, Villa und Hochschule, steht nun seit 20 Jahren leer. Das Land Berlin gibt zwar jährlich circa 250.000 Euro für sie aus, die Gebäude verfallen trotzdem. Das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam hat im Januar ein Ausstellungsprojekt zur Goebbels-Villa und FDJ-Hochschule begonnen. Über erste Erkenntnisse konnte ich mit der Projektleiterin Irmgard Zündorf sprechen. Der Bogensee ist fast so etwas wie ein Mikrokosmos deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wie komplex ist dieser Ort, was die historische Aufarbeitung angeht?
Also Orte, würde ich sagen, sind immer komplex, weil sie natürlich verschiedene Zeitschichten in sich bergen. Und hier ist es eben an einem Ort, dass dort ein NS-Täter gelebt hat, andererseits die FDJ-Hochschule eingerichtet worden ist und damit die Parteielite der DDR ausgebildet werden sollte. Das passiert beides an einem Ort. Die sogenannte Goebbels-Villa ist auch zuerst von der FDJ sozusagen noch nachgenutzt worden. Das Gebäude wurde aber relativ schnell zu klein und deswegen musste in der Nähe eben dieser wesentlich größere Gebäudekomplex, der uns ja auch deutlich an die Stalinallee, an die Gebäude dort erinnert. Und dementsprechend, es gibt dort vor Ort Gebäudekomplexe, an die man noch bestimmte Geschichten knüpfen kann und über die man bestimmte Geschichten erzählen kann.
Sie sprechen ja explizit von einem mythisch aufgeladenen Ort. Was bedeutet das?
Wenn man in der Literatur guckt, ist die Goebbels-Villa halt immer das Liebesnest gewesen. Goebbels war hier und hat hier sich mit den verschiedenen Filmschauspielerinnen vergnügt. Letztendlich wissen wir aber, dass zum Kriegsende, als es in Berlin immer mehr auch zu Bombeneinschlägen gekommen ist, auch seine Familie dort eingezogen ist. Und dementsprechend jetzt das geheimnisvolle Liebesnest, auch wenn überhaupt nur eine kurze Zeit dort bestanden haben kann. Abgesehen davon hat er nach und nach so viel Mitarbeiter auch dorthin gezogen, dass es letztendlich als zweiter Amtssitz gelten kann. Der zweite Mythos, der immer so ein bisschen im Raum schwirrt, ist auf die DDR bezogen. Das ist eben auch diese Idylle am See, die allerdings auch der FDJ gewisse Freiheiten gab oder den FDJ-Kadern, die dort ausgebildet waren, dass sie dort allerdings völlig freiheitlich diskutieren und völlig liberal zusammengelebt haben und verschiedene Sachen ja besprochen haben, ohne dass die Stasi da zum Beispiel ein Auge drauf hatte, das lässt sich so überhaupt nicht nachvollziehen.
Solche Gebäude haben ja das Problem, das kennen wir von anderen nationalsozialistischen Gebäuden vor allen Dingen, dass sie schnell zur Kultstätte werden. Und dann spricht man immer wieder über Abriss. Das ist, glaube ich, für Sie keine Option, sondern eher sozusagen das historisch einzuordnen. Wie kann man aber trotzdem versuchen, diesen Mythos zu entmystifizieren? In Bezug auf beide Gebäude natürlich.
Ich würde mal sagen, durch Information natürlich, durch Kontextualisierung. Momentan ist es so, wenn man da vorbeigeht, dann kriegt man keinerlei Information. Also eine Besucherin oder eine Touristin, die einfach durch den Wald wandert und dann plötzlich auf diesen Gebäudekomplex stößt, weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Da würde ich sagen, braucht es halt dringend Informationen vor Ort, die erläutern, was das genau war. Und zum anderen würde ich sagen, braucht man auch ein bisschen was, was vielleicht die Fotokulisse ein bisschen zerstört.
Und das ist das, was die Ausstellung, die es ja dann im November, wenn ich richtig informiert wird, ab November geben wird, dann auch liefern wird?
Wir hatten eigentlich geplant, eine Ausstellung in Wandlitz zu machen, aber aufgrund der Pandemie jetzt erscheint es uns nicht besonders sinnvoll, eine Ausstellung vor Ort zu machen. Und deswegen wird es jetzt eine virtuelle Ausstellung geben, eine Online-Ausstellung, die allerdings hoffentlich auch eine gute Grundlage dafür bieten kann, was man künftig vor Ort an Informationen bekommt.
Aber die Gebäude verfallen ja. Man kann durchaus auch sehen, dass sich die Natur da ihren Weg bahnt und auch vieles überwuchert. Das heißt aber, konkrete Nutzungskonzepte gibt es nicht und die schlagen Sie auch nicht vor.
Die schlagen wir als Historiker nicht vor. Nein, der Gebäudekomplex ist dafür einfach viel zu groß. Aber die Idee, dass man dort vor Ort neben einem virtuellen Informationen auch zum Beispiel Stelen aufstellt, die sagt, dieses war dieses Gebäude, hier ist das und das passiert. Das könnten wir uns sehr, sehr gut vorstellen und da hatten wir auch schon mal erste Gespräche geführt.
Irmgard Zündorf, Leiterin des Bereichs Wissenstransfer und Hochschulkooperation am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam über die historisch belasteten Gebäude am Bogensee. Und kurz vor Schluss hat Henning Hübert das Wort mit den Kulturmeldungen und Zeugnissen der Vergangenheit.
In der Rassismus- und Kolonialismus-Debatte geht es zurzeit nicht um eine Reflexion fehlerhafter Entwicklungshilfepolitik der vergangenen Jahrzehnte. Man blickt auch im Inland lieber weit zurück, gut 100 Jahre. So mahnt jetzt die Initiative Berlin Postkolonial. Kolonialdenkmäler sollten in Deutschland nicht einfach abgeräumt werden, so Sprecher Christian Kopp zur dpa. Konstruktiver wäre es aus seiner Sicht, Künstler zum Beispiel aus ehemaligen Kolonien dazu einzuladen, die Wirkung der Statuen zu brechen, Gegendenkmäler zu entwickeln und sie zu verfremden. Kopps Überzeugung, kritische Infotafeln reichten nicht aus. Berlin Postkolonial setzt sich auch für die Umbenennung von Straßennamen in Berlin ein, die an Kolonialisten erinnern. In den vergangenen Tagen waren unter anderem in den USA, in Großbritannien und in Belgien Statuen mit Kolonialbezug besprayt oder gestürzt worden. In der Debatte um die Nutzung der Hagia Sophia in Istanbul gibt es einen Kompromissvorschlag. Eingebracht hat ihn der armenisch-orthodoxe Patriarch von Konstantinopel, Erzbischof Sahak. Er warb via Twitter dafür, die einstige Kirche und spätere Moschee in ein gemeinsames Gotteshaus für Muslime und Christen zu verwandeln. Erst war die Hagia Sophia vom 6. Jahrhundert an die größte Kirche der Welt. Die Osmanen wandelten sie 1453 in eine Moschee um. Staatsführer Atatürk machte sie 1934 zu einem Museum. Unter Präsident Erdogan gab es wieder muslimische Gebete im Innern. Am 2. Juli will der Staatsrat als oberstes Verwaltungsgericht in der Türkei über den künftigen Status des Gebäudes entscheiden. Der orthodoxe Geistliche schrieb, er empfinde die Anwesenheit von betenden Muslimen und Christen als angemessen, als Besucherströme von schaulustigen, aber oft auch ehrfurchtslosen Touristen. Mit einem Werk der in Pforzheim geborenen Bildkünstlerin und Fotografin Sabine Hornig hat in New York ein neues Terminal am LaGuardia Airport den Betrieb aufgenommen. Die Generalüberholung des Baus aus dem Jahr 1939 ist rund 4 Milliarden US-Dollar teuer. Die Künstlerin Hornig hat für das Flughafengebäude eine transparente Fotokollage auf großen Glasfenstern erschaffen. Ob Hornigs Credo auch für die Luftfahrtbranche gilt? Sie sagt, jede Tatsache, die ich durch ein Objekt im Raum schaffe, wird gleichzeitig in Zweifel gezogen.
Henning Hübert mit den Kulturmeldungen. Am Dienstag kommt sie, die Corona-Warn-App. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie nachhören auf der Seite des Deutschlandfunks oder in der Audiothek-App. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.